Wir feiern ein Jahr Mahlzeit, schauen auf den Start des Umbaus der Hülsstraße und sprechen über die Urteile im Halloween-Prozess sowie Gewalt an Schulen.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Mahlzeit, dem Podcast der Mahler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Und Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Ich bin Theresa Christofitsch. Ja, und wir starten mit einem Grund zum Feiern, denn vor etwa einem Jahr, am 27. März 2025, sind wir mit diesem Podcast hier mit Mahlzeit gestartet. Und seitdem sprechen wir einmal die Woche über die wichtigsten News aus Mahl, hatten den einen oder anderen Gast zu Besuch und haben bisher 52 Folgen veröffentlicht. Ja, und diesen ersten Geburtstag möchten wir jetzt gerne zusammen feiern, indem wir gemeinsam mit euch einen Blick aufs erste Jahr Mahlzeit werfen. Heinz-Peter, du hast unser Podcast ja jetzt einmal Revue passieren lassen. Was waren denn so die Highlights im letzten Jahr?
Ja, die Highlights waren meistens die Sendungen, in denen wir Gäste hatten, in denen uns Gäste prominente Maler besucht haben. Und da sind zum Beispiel Stefan Rüther dabei gewesen, Susanne B. Die Folge mit ihr ist auf Platz 2. Also die hat uns erzählt, ne, du warst ja dabei, Patrick, wie...
Ja, es ging um Hülser Weinfest, die Vorbereitung.
Genau.
Also Susanne B. ist von der Hülser Werbegemeinschaft seit vielen Jahren aktiv, organisiert so feste Veranstaltungen und sowas alles. Die macht Kinderkarneval im Eventzentrum, solche Sachen. Und beim Hülser Weinfest ist die aktiv. Also da steht die dahinter mit Herzblut. Und die hat dann hier damals auch von den Problemen erzählt, die sie so machen.
Ne? Genau, sie hat erzählt auch, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen in Hüls, weißt du... Da noch den Zusammenhang, da ging es, glaube ich, um Organisationsprobleme beim Weinfest.
Ne? Ja, um so Sicherheitsauflagen zum Beispiel, auch, dass die wohl unterschiedlich gewichtet werden bei Veranstaltungen. Mhm. Also da hat sie sich ein bisschen benachteiligt gefühlt, also so habe ich das in Erinnerung, so war das. Ne?
Ja, also jede Menge Prominente waren bei uns. Dr. Hans-Ulrich Förtsch, bekannter Maler, Arzt und Dr. Ulrike Bärtlich vom Hospizverein, André Mölleken, der Sportkoordinator der Stadt, ja auch der Bürgermeister war bei uns, aber getoppt hat das alles noch, also wenn wir jetzt sagen wollen, the Oscar goes to, dann müssten wir Moritz Hegemann nennen, den Schulleiter der Willy-Brandt-Gesamtschule, die feiert ja in diesem die hat vor kurzem den 50-jährigen Geburtstag gefeiert. Eigentlich feiert sie das ganze Jahr über. Mhm. Und da hat er mal von der Revolution in Mahlmitte erzählt, die das vor 50 Jahren war, als hier eine Gesamtschule eingeführt wurde. Und diese Folge, die hat mehr als 700 Abrufe bekommen. Die war also die meistgesehene, meistgehörte. Ich denke mal, da haben auch viele, viele Schüler geguckt. Er hat da noch erzählt, wie das damals überhaupt war, dass da teilweise noch in Räumen geraucht wurde, dass man da auch schon mal einen Sherry rausgeholt hat und dass es in der Zeit auch mal 2 Jahre lang gar keine Noten gab an der Schule, fand ich bemerkenswert. Ja, und das war also eine Revolution, weil das war ein Angriff auf dieses dreigliedrige Schulsystem, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, das kannte man nicht, eine Gesamtschule, was war das ja? Und heute ist das wie selbstverständlich Mahls größte Schule und voll etabliert.
Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf den Anfang werfen, als es dann plötzlich hieß, wir von der Mahler Zeitung, wir machen jetzt den Podcast. Wie waren da eure Reaktionen oder auch wie habt ihr euch gefühlt, als ihr dann zum ersten Mal auch in den Podcast musstet?
Ja, also ich war bei der ersten Sendung dabei, da war die Martina Möller dabei, der Stefan Korte und ich. Da ging es unter anderem um den Flugplatz Lohmühle. Also es war natürlich ein neues Format für uns. Auch spannend herauszufinden, wie sowas ankommt, wie das überhaupt funktioniert, wie das machbar ist. Jetzt ist der Stefan Korte, der ist ja unser Stammsprecher hier, der ist jetzt heute ausgerechnet nicht da. Schöne Grüße, der wird sich das ja hier anhören. War natürlich dann so ein Herantasten erstmal, gucken, wie das ankommt. Wie machen wir das überhaupt? Ich habe immer so Bedenken gehabt, können wir überhaupt die Zeit füllen? Kann ich überhaupt so lange hier erzählen? Aber man kommt doch irgendwann immer schnell ins Quatschen und wir haben eigentlich immer genug Themen, weil mal nur mal eine Stadt ist, die viel zu bieten hat. Also das ist bei allem, was man hier so meckern kann, es ist immer noch eine spannende Stadt, wo viel los ist, wo man viel drüber erzählen kann und die Gäste spiegeln das ja wieder. Also es gibt auch genug Leute, die was zu erzählen haben. Leute, die sich engagieren, die was auf die Beine stellen, die was erleben oder so, die was vorbereiten. Wir hatten auch so den Klaus Heider, der mit seinem Paulsumer Weihnachtsmarkt-Schwierigkeiten Schwierigkeiten hatte oder so. Oder die Hülse Oktoberfestwirte hatten wir, die davon erzählen, wie die Vorbereitungen so laufen. Auch Events, die durchaus viele Leute ansprechen. Hunderte, wenn nicht tausende Leute, die da hingehen, die natürlich auch wissen wollen, was im Vorfeld so passiert oder so. Und das war ich dann, irgendwann ist das ein Selbstläufer geworden. Und jetzt so eine Folge hier zu produzieren, ist eigentlich nie ein Problem, weil immer was los ist in Mal.
Genau, also da kann ich nur zustimmen, ne? Und die Menschen, die wir hier einladen, die erzählen auch frei von der Leber weg. Also wir müssen ihnen nicht irgendwie die Infos aus der Nase ziehen. Das ist eigentlich immer eine schöne, angenehme Atmosphäre. Ich habe das auch so erlebt und ich weiß gar nicht mal, also für mich war schon die erste Folge die beeindruckendste, weil für mich war ein Podcast vollkommen neu. Ich weiß jetzt nicht, was du für Medienerfahrungen hattest, aber ich bin mit dem Schreiben aufgewachsen, groß geworden, ja, und plötzlich so ein Podcast, man sitzt da vor der Kamera, muss plötzlich eine halbe Stunde erzählen. Ich habe auch gedacht, wie der Patrick, ne, hoffentlich füllst du die Zeit. Ja. Ich hatte da noch ein Glas Wasser hier stehen, eine Flasche, damit mir ja der Mund nicht fusselig wurde. Und man wächst mit dem Format und jetzt macht es mir riesig Spaß.
Wie viele Malerinnen und Maler hören uns denn regelmäßig?
Regelmäßig, ich kann das in den letzten 4 Wochen sagen, also da hatten wir 996 Downloads, die Leute haben sich also praktisch unsere Folge runtergeladen, vielleicht um die auf den Stick zu packen, im Auto zu hören. Wir haben 518 Abonnenten, aber das sind nur Hörer, das sind also jetzt nicht die, die sich das Video auch noch angucken, sondern das sind reine Hörer, die uns immer hören. Dann gibt es 735 Hörer, die uns auch hören, aber nicht abonnieren. Also das sind ganz gute Zahlen und das wächst halt ständig. Wir haben angefangen, glaube ich, mit einer Folge, da waren es 250 oder 215, so genau weiß ich das nicht mehr, irgendwie so in der Größenordnung. Das war auch schon ein guter Anfang, da waren die Leute neugierig, aber es ist dann immer mehr geworden.
Ich war auch erstaunt, also wer mich alles so angesprochen hat auf dem Podcast. Am Anfang dachte ich auch, naja, wir hörten das schon, mal sehen, ein paar Leute vielleicht, aber mittlerweile wurde ich in der Stadt schon mehrfach angesprochen auf dem Podcast. Also aktuell am Sonntag, nach dem Sonntagsdienst, bin ich nach Hause gefahren, habe mir eine Pommes gegönnt bei einem Pommeshändler meines Vertrauens und da war ein ziemliches Gewusel und ich habe aber so gesehen, dass meine Bestellung, wo gerade da, die ich vorher bestellt hatte, fertig gemacht wurde. Habe dann die Verkäuferin darauf hingewiesen, das ist übrigens meine Bestellung, ich habe gerade angerufen. Ja, ich weiß, die kriegen sie auch. Aber kommen Sie bloß nicht mit der Kamera und ich möchte auch nicht in Podcast. Also die hat mich da schon erkannt und wahrscheinlich hat sie sich das Podcast-Video dann noch angeguckt. Also es gibt ja 2 Möglichkeiten, den Podcast hier zu erleben. Also entweder man hört ihn sich an auf Spotify, auf Podigy, auf eigentlich allen Formaten, die es so gibt. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie da hinkommen, googeln Sie einfach. Mahlzeit, Podcast, die kommen irgendwo hin, wo Sie den finden. Und natürlich auf malerzeitung.de, da gibt es dann auch exklusiv das Video, was wir jetzt hier gerade aufnehmen. Dann sehen Sie auch, wie wir aussehen, wenn Sie sehen wollen.
Und es lohnt sich natürlich auch, immer mal wieder ins Archiv reinzuschauen und die alten Folgen sich anzuhören. Genau. Gerade auch die Folgen mit den Gästen, die sind da sicherlich immer ganz spannend.
Unbedingt. Auf unserer Homepage, ja auch auf der Startseite, findet man den Podcast. Aber also man kann sich sämtliche Folgen noch anschauen, runterladen. Man muss halt ein bisschen runterscrollen. Das sind mittlerweile 6 Seiten, aber man findet da was. Also auf jeden Fall.
Ja, das sind auch keine Wundertüten. Da ist immer eine kleine Beschreibung dabei, wer in dem Podcast sitzt, welche prominenten Stargäste sind und welche Themen angesprochen werden. Also wenn Sie sagen, das interessiert mich jetzt nicht, dann einfach den nächsten aussuchen. Ne?
Genau, wir fassen es immer so in 2 Sätzen zusammen. Was erwartet die Zuschauer? Und ja, ich kann das auch bestätigen, was du sagst. Also man kriegt immer mal Feedback, also mein Kollege, der Thomas Brisch und ich, wenn wir über politische Themen sprechen und vielleicht da mal eine freche Bemerkung fallen gelassen haben, da werden wir auch drauf angesprochen. Oder zuletzt hat mich Werner Müller angerufen, der war hier Ratsherr der CDU und später Forum, sachkundiger Bürger. Und der wohnt mittlerweile in Ostfriesland und sagt, aber er ist uns treu geblieben. Also den Podcast guckt er immer wieder gerne.
Sehr schön. Man könnte jetzt ja auch meinen, oder du hast gerade schon gesagt, es gibt auch Leute, die uns hören, die gar nicht in Mal wohnen. Ja. Das heißt, unser Podcast ist ja dann anscheinend nicht nur ein Podcast für Malerinnen und Maler, auch wenn er die News aus Mal thematisiert. Gibt es da irgendwelche Fun Facts, auf die du gestoßen bist, Interessantes, wo Leute uns hören, wo man jetzt vielleicht gar nicht so mit rechnen würde?
Ja, absolut. Auch im Ausland sehen und hören uns die Leute, abonnieren uns und Also das fand ich erstaunlich. Jetzt lasse ich euch mal raten. Was meint ihr denn? Was sind so die vier, was sind so die vier Länder, wo wir am meisten gesehen werden und gehört?
Ja, Niederlande, Frankreich.
Ja, ich hätte jetzt auch so gedacht, wenn dann noch so die Nachbarländer.
Ja, da seid ihr schon ganz gut dabei. Also von den Nachbarländern sind schon Frankreich auf Platz 2, da haben wir 81 Fans und in Österreich 31. Aber auf Platz 1 sind, man höre und staune, die USA mit 340. Vielleicht sind viele Maler auch in die USA ausgewandert, ich weiß es nicht. Und Platz 4, jetzt kommt der Hammer, ist China. Da haben wir also auch 28 Leute, die unseren Podcast gesehen haben. Wir können das ja jetzt schlecht nachverfolgen, ob das Maler sind, ob die da gerade in Urlaub waren oder ob der chinesische Geheimdienst unsere Sendung verfolgt.
Wer weiß.
Ja, USA kann ich mir schon gut vorstellen, weil ich weiß, also viele so von Abiturkollegen, Kolleginnen, die ich so hatte, die sind in die USA ausgewandert, die informieren sich ja auch online, was so in der Heimat vielleicht los ist. Und man weiß ja selber, wenn man im Urlaub ist, die Hotels bieten alle WLAN an, jeder hat ein Smartphone mit und ich gucke dann auch mal so, was in Mal los ist, egal wo ich gerade bin. Das werden wahrscheinlich viele Leute machen. China ist tatsächlich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich hätte eher doch auch wie du die Nachbarländer so vermutet.
Ne? Ja, mittlerweile kennt man uns auch. Also die Google KI spuckt sofort aus, was Mahlzeit ist. Die sagt nämlich über uns, berichtet über alles, was die Stadt Mahl bewegt, oft mit Gästen aus der Stadtgesellschaft. Das ist also auch schon unser Sendekonzept, ist gut rübergekommen. Die Gäste haben wir gerne hier. Ne? Jetzt sind wir mal unter uns in der Jubiläumsfolge, aber macht ja nichts. Und erscheint wöchentlich Donnerstag. Das hat Google also auch schon.
Ja, wir versuchen auch immer eben aktuell zu sein mit aktuellen Themen, die wir entweder ein paar Tage vorher irgendwo in der Zeitung hatten oder auf der Webseite oder die jetzt aktuell dann parallel laufen, sehen also zu, dass wir möglichst immer am Ball bleiben, ne, was so in der Stadt los ist und wie vorhin erwähnt, es ist ja genug los. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Das allererste Thema war der Omnichannel Hub, damit sind wir gestartet, also das, die internationale Drehscheibe, die Thalia hier in Mahl aufgebaut hat und da sollen ja dann Bücher, Spielzeug, Schreibwaren vielleicht auch in alle Geschäfte geliefert werden. Auch in den Mahler Stern, da hat Thalia ja jetzt auch eine Filiale. Die Buchhandlung im Mahler Stern ist ja verkauft worden. Ja, und da wollen wir mal schauen, ob es dann wirklich die 1000 Arbeitsplätze gibt, die hier versprochen wurden. Ob die Logistik so viel hergibt, mal schauen.
Mhm. Ein Thema war auch der Flugplatz Nürnmühle damals in der ersten Sendung eben. Ja. Da ging es um den Fluglärm. Viele Anwohner regen sich darüber auf. Da wurden Flugschulen, die machen da ihre Übungen. Junge Piloten müssen halt Nachtflüge, Start- und Landung üben. Das ist natürlich nicht schön für Anwohner. Die Betreiber bemühen sich, dass das möglichst leise ist, dass das auch nicht so umfangreich ist, wie es vielleicht sein muss. Aber es muss halt sein, weil junge Piloten müssen irgendwo Starts und Landung auch bei Dunkelheit üben. Und das geht nun mal nur, wenn ich das wirklich tatsächlich mache. Das kann ich nicht alles im Simulator machen. Das war auch so ein Aufreger, ne, der eigentlich immer wieder mal aufpoppt in Mahl. Ne?
Ja, du warst bei der ersten Sendung dabei. Ne? Mhm. Für dich war das doppelt Neuland. Ne? Einmal so ein Podcast, oder?
Ja.
Und dann neues Format, neues Konzept.
Neues Format, ja. Mhm. Gut, so wie gesagt, mit Mikrofon und Kamera sind wir alle gewohnt umzugehen, aber das war halt eben was Neues hier. Und das erinnert mich so ein bisschen so an Radio. Ne? Wenn man so Radiosendungen vorproduziert, die dann gesendet werden, das ist ja, wir sind ja nicht live. Ne? Mhm. Also, das ist halt der Unterschied. Aber wir kriegen es eigentlich immerhin, dass wir in lockerer Runde die Themen so abfeiern, durchsprechen, die relevant sind für Mahl.
Und das ist ja im ersten Jahr auch schon gut gelungen. Und ich würde sagen, auch wenn wir jetzt gerade nichts zum Anstoßen da haben, auf ein erfolgreiches, mindestens genauso erfolgreiches, wenn nicht sogar noch erfolgreicheres zweites Podcastjahr mit Mahlzeit, auf viele weitere spannende Gäste. Ja. Und wir freuen uns da auf jeden Fall auf alles, was kommt.
Ja, bleiben Sie uns treu und sagen Sie allen Bescheid, dass es uns gibt. Und die sollen auch alle dazu kommen.
Genau, auf die Besucher freuen wir uns besonders.
Ja.
Die bringen Leben in die Bude.
Ja, Ja, und wo wir gerade sowieso schon so ein bisschen bei der Werbung sind, machen wir auch direkt einmal weiter mit ein bisschen Werbung. Und zwar alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich auf unserer Website www.maler-zeitung.de sowie in der MZ Plus App, die es für iOS und Android gibt. Nach wie vor haben wir da das Angebot für euch, dass ihr all unsere Inhalte 6 Monate lang für insgesamt nur 1 Euro testen könnt. Und ihr könnt dann eben nicht nur diesen Podcast hier verfolgen, sondern euch auch ganz viele andere Inhalte anschauen, wie Livestreams, Videos, Bildergalerien und natürlich eben auch unsere Artikel lesen. Und für die Sportfans unter euch sind wir auch immer auf den Fußballplätzen hier im Kreis unterwegs und streamen da die Spiele live. Das seht ihr nirgendwo anders. Es lohnt sich also, wenn ihr das Angebot einfach mal austestet, und ja, für 1 Euro kann man da auch wirklich nichts falsch machen. Außerdem läuft nach wie vor unsere Taschengeldjäger-Aktion. Da können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren melden, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten, indem sie Prospekte und Zeitungen für uns austragen. Unter www.taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr dazu alle weiteren Infos. Und auch unser Werbemarkt sucht nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Und zwar werden da nicht nur weiterhin Telesales-Manager gesucht, die wir ja schon in der ein oder anderen Podcast-Folge hier gesucht haben, sondern aktuell wird da auch ein HR-Payroll Specialist gesucht. Und wenn ihr mit diesem Begriff jetzt irgendwas anfangen konntet und vielleicht gerade auf der Suche nach einem neuen Job seid, dann schaut doch einfach mal vorbei auf www.exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr nämlich alle Jobs, die wir hier gerade im Moment im Haus haben, und dann könnt ihr euch auch da direkt über die Seite bewerben. Ja, und wer weiß, vielleicht dürfen wir euch dann schon bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen hier bei uns im Haus begrüßen. Ja, als nächstes werfen wir einen Blick auf den Umbau der Hülsstraße. Da wurden ja in den vergangenen Wochen schon die Arkaden zurückgebaut und jetzt stehen da die nächsten Veränderungen an. Patrick, welche Bauarbeiten stehen denn dort als nächstes auf dem Plan?
Ja, als nächstes sollen da Kabelleitungen erneuert werden, die vor den Geschäften da verlaufen. Und für den 10. März wurden jetzt der Beginn dieser Arbeiten angekündigt. Und ich habe mir das angeguckt, ist auch tatsächlich so eingetreten, wie angekündigt von der Stadt. Der erste Bagger ist angerollt und hat da sogenannte Suchschlitze angelegt, also ein Suchschlitz. Das habe ich mir erklären lassen, ist einfach so ein Streifen im Boden, den der Bagger freischaufelt, damit man sehen kann, wo sind die Kabel, die man da bearbeiten muss. Also da ist unter anderem, also Westnetz hat da Stromleitungen, die Telekom hat da Leitungen, Gelsenwasser hat da wohl Leitungen, das soll alles mal saniert werden. Mal gucken, was da alles so gefunden wird unten drunter. Und ein Nebeneffekt war wohl, dass in der Woche davor das Ordnungsamt durch die Straße ging und die Händler darauf hingewiesen hat, dass demnächst keine Ware mehr vor den Läden hingestellt werden darf, ne, weil eben da diese Arbeiten stattfinden. Und das wäre halt ein Problem. Wir haben uns einige darauf angesprochen, wir sind auch mal dann vor Ort hingegangen, haben uns da mit denen unterhalten. Viele meinten auch, ja, das ist schon ein wichtiger Bereich, dass da Sachen vor dem Laden stehen. Das war jetzt eine Firma, die hat Taschen und Koffer dahingestellt oder auch Blumenrisse ist da. Die beleben ja auch eigentlich so das Umfeld, wenn die da alles voll mit Blumen stellen, ist halt schön zum Gucken. Das ist schon eigentlich wichtig für die. Auch wen hatten wir noch? Bei Rossmann war ich gucken, dann bei NKD war ich gucken, bei Ernstings Family. Also alle sind eigentlich so mehr oder weniger darauf angewiesen, dass die auch die Sachen da rausstellen können. Und dann hieß es eben angeblich, nee, ist doch nicht so. Ne? Die Stadt hat jetzt nochmal eine Info nachgelegt und hat gesagt, nein, man darf doch durchaus die Ware da hinstellen, solange das noch geht. Ne? Man muss halt nur im Zweifel dafür bezahlen. Also es ist nämlich eine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche, so heißt das im Beamtendeutsch. Mhm. Und wenn man da was hinstellt, also Stühle oder Ware oder so, dann entzieht man diese Fläche dem Gemeingebrauch. Und dann muss man halt so eine Sondernutzungsgebühr bezahlen. Wer die schon bezahlt hat und jetzt seine Ware nicht mehr hinstellen kann, der kann das beim Ordnungsamt anmelden und dann auch Geld zurückfordern und zurückgehalten. Ansonsten muss man halt gucken, wie man sich da einigt. Die Stadt betont also, dass man sich sehr, sehr gut mit den Leuten auseinandergesetzt hat, auch dafür jetzt ansprechbar ist, dass das da vernünftig weitergeht. Ne? Und ja, das ist ein großes Projekt. Diese Maßnahme, die jetzt begonnen hat, die soll so bis Ende Juni gehen. Da sollen diese Suchschlitze da noch ausgeweitet werden. Dann sollen die Kabel da verlegt werden. Und danach beginnt der eigentliche Tiefbau. Ne? Also es wird ja alles komplett auf links gedreht da in der Hüllstraße. Und das soll dann, ja, ein Jahr, anderthalb Jahre kann das schon dauern, bis das fertig ist. Ne? Das heißt also, wer da einen Laden hat, der muss Geduld haben. Und danach ist aber auch alles schön. Also wenn es so wird, wie auf den Grafiken dargestellt, dann kann man sich wirklich auf eine völlig neue Hüllstraße freuen. Und man sieht jetzt schon die Veränderung, finde ich. Also viele haben jetzt natürlich den Arkaden hinterher getrauert, weil die halt so ein gewohntes Bild sind seit vielen Jahren und viele sagen, naja, also die haben auch schon ein bisschen Schutz vor Regen geboten, aber die sind doch wirklich sehr in die Jahre gekommen. Die waren eigentlich teilweise völlig vergammelt, die waren undicht. Also im Bereich der alten Arkadenapotheke, da hat das Wasser runtergeplätschert, das war nicht mehr schön. Und wenn man sich das jetzt anguckt, also bei Sonnenschein, wie ich am Freitag, das wirkt heller und breiter, auf jeden Fall. Mhm. Also man muss diese Fassaden vielleicht noch ein bisschen verschönern, dann hat das schon Potenzial. Also es kommt auch ein neuer Laden hin, also ein neues Eiscafé ist da schon angekündigt, die haben jetzt schon ein Schild angebracht. Davor dieser Art Pavillon, der da war, der soll auch weggekloppt werden, dass man da eben ehrlich sitzen kann, barrierefrei. Dann hat das schon Potenzial und erfährt dann auch eine Aufwertung. Ne? Und jeder kennt, also Maler wie ich, wir kennen die Hüllstraße noch von früher, das war ein Mittelpunkt der Stadt, ne, und da war richtig Leben drin. Und wenn das nur annähernd wieder so wird, wie es mal war, bitteschön, gerne. Ja.
Ich finde, man sieht das auch auf dem letzten Foto, das du mit deinem Text abgedruckt hast. Ne? Da wirkt das Ganze so ein bisschen freier. Also ich finde, das sieht schon attraktiver aus ohne Arkaden. Also die Meinungen sind da geteilt. Wir haben das ja so ein bisschen gehört. So Ältere sagen, ja, das war schon besser, wenn man da sich bei Regen unterstellen konnte. Aber es wirkt irgendwie freier und lockerer. Ein bisschen mehr nach Mall, ne?
Bisschen mehr, ja. Und jetzt am Freitag kam viel zusammen, Sonnenschein. Es war Markttag, wo eh immer sowieso am Freitag mehr los ist, wo dann mehr Leute da hin und her laufen. Das sah schon nach mehr aus. Ne? Also zeigt die Richtung, in die das wirklich gehen könnte und auch vielleicht sollte. Ne? Und mit den Arkaden ist zum Vergleich jetzt mal, also Haltern hat keine Arkaden, Dorsten hat keine Arkaden, ich glaube auch die Köhe in Düsseldorf hat keine Arkaden, die Fifth Avenue in New York hat keine Arkaden, kann man natürlich schlecht vergleichen.
Ich glaube, die Champs-Élysées auch nicht.
Aber auch hauptsächlich an den Geschäften, an den Angeboten, die da sind, die Leute da hinziehen, weil wenn das stimmt, dann ist das Wetter egal. Wenn ich da shoppen will und da was brauche, dann fahre ich da hin, ob Regen oder nicht, dann nehme ich halt einen Regenschirm. Ne?
Ja. Und gerade wenn du sagst, da kommt jetzt noch dann demnächst eine Eisdiele hin, so eine Gastronomie belebt ja so eine Straße dann auch nochmal.
Ja, Casa del Gelato heißt der Laden, laut Schild. Und der Betreiber hat das, also ist schon öffentlich in den Social Media angekündigt worden. Also ist wohl seine fünfte Eisdiele, die er betreibt. Und das soll original italienisches Eis geben, soll auch ein paar warme Gerichte geben, so Snacks und sowas alles, Kaffeespezialitäten natürlich auch. Und kann man sich überraschen lassen, wann die aufmachen. Also sieht schon danach aus, als ob es gar nicht mehr so lange dauert. Wir werden natürlich dann darüber berichten, wenn es soweit ist.
Unbedingt. Weißt du schon, was für Trendsorten da gibt?
Also ich denke mal, Schoko, Vanille, Erdbeer, Stracciatella wird er auf jeden Fall haben. Das
sind die Klassiker.
Banane, also die fünf muss man haben, sonst ist man pleite, glaube ich. Und dann geht es an die Sondersorten. Da hast du ja zuletzt
nachgeforscht.
Genau. Ne? Theresa, du hattest doch die Trendsorten recherchiert. Ja. Aber da hast du schon mit ihm gesprochen oder noch nicht?
Nee, mit Casa del Gelato noch nicht. Nee. Mhm.
Ah ja. Gut.
Ja, sind wir gespannt. Aber so Angebote, also die bereichern halt diese Straße. Ne? Also ich habe auch mal mit einem anderen Geschäftsmann da gesprochen, der hat auch ein paar ganz gute Ideen gehabt. Vielleicht mal so ein Winzer oder mal so ein Chocolatier, sowas. Ne? Ich meine, wir hatten mal Hussel vor vielen Jahren, sowas in der Art. Also so besondere Geschäfte, die das Angebot da so erweitern und speziell machen, dass man sagt, dafür fahre ich auch mal nach Hüls. Ne? Ja. Und nicht wie immer in den Discounter, wo ich mich da eindecke. Ne?
Genau.
Ja, du sagtest schon, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und wir bleiben bei einem Thema, das viele Menschen in Mal bewegt. 1,5 Jahre nach den Halloween-Krawallen 2024 sind jetzt nämlich 6 Jugendliche unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Und das Jugendschöffengericht sprach von jugendtypischem Verhalten und verhängten Arbeitsauflagen statt Bewährungsstrafen. Parallel dazu sorgen auch mehrere Fälle schwerer Gewalt an Maler Schulen für Empörung bei Eltern. 3 Schülerinnen und Schüler wurden im vergangenen Herbst da nämlich teils erheblich verletzt und Ermittlungen wurden teilweise eingestellt. Familien fühlen sich von Schulen und Behörden alleingelassen. Es geht also um Jugendgewalt auf der Straße und auf dem Schulhof und um die Frage, wie Gesellschaft und Justiz damit umgehen. Heinz-Peter, hol uns zu Beginn vielleicht einmal kurz ab. Was ist denn in der Halloween-Nacht 2024 überhaupt passiert?
Ja, das war eigentlich eine Eskalation. Das war eigentlich die Steigerung dieser Halloween-Krawalle. Wir hatten das, wenn ich mich da richtig erinnere, 3-mal hintereinander. Das ging so in der Halloween-Nacht 2023 los. Da sah man auch schon dieses fürchterliche Bild mit den brennenden Einkaufswagen. auf der Busplatte, die haben die dann aus dem Malerstern, Kaufland und so weiter rausgeholt, angezündet und da in Richtung Busse geschoben, auch in Richtung Fahrgästen. Mit sowas hatte man da anfangs nicht gerechnet, deswegen war da auch noch nicht sofort so ein Polizeiaufgebot da. Die mussten sich erstmal sammeln, die Polizei, ne? Und dann waren die Täter auch dann schnell wieder weg beim ersten Mal. Ja, und dann steigerte sich das so, Silvester 2024 war es noch schlimmer und Halloween 24 war dann richtig, hatten die schon sich so richtig gerüstet, mit Feuerwerkskörpern eingedeckt und in Chatgruppen verabredet. Ich weiß gar nicht, wie viele junge Leute das waren, das kann man auch schwer sagen, also keine Ahnung, 20, 30, also 12 hat ja nachher die Polizei tatsächlich festgenommen. Aber auch da musste sich die Polizei bei diesem Einsatz erstmal sammeln, weil man hatte gerechnet, dass die wieder auf der Busplatte Krawall machen. Aber stattdessen ging es dann plötzlich in der Planetensiedlung und hinter der Brücke los. Da waren dann auch die Videokameras relativ machtlos, die Polizei da installiert hatten. Und die Feuerwehr wurde dann zu Hilfe gerufen, die sollte die Brücke ausleuchten, aber auch die wurde von Feuerwerkskörpern beworfen. Ich habe damals das verfolgt, ich glaube, der Thomas war da auch im Einsatz und hat da live berichtet. Ich habe dann zwischendurch immer die aktuellen Meldungen reingebracht und auch mit dem Bürgermeister telefoniert. Der ist nämlich, der stand nämlich in einer Gruppe von vier Menschen. Das waren also die Polizeipräsidentin, die Polizeichefin, der Ordnungsamtsleiter und er. Und neben ihm und dem Ordnungsamtsleiter ist dann so praktisch fast am Hosenbein so ein Böller explodiert und beide hatten dann auch Knalltraumata, wie sie dann beim Prozess erzählt haben. Ja, also das war schon eine halbe Straßenschlacht und die Leute haben sich dann auch verabredet so im Chatroom und gesagt, hier Bruder, ich will dich da sehen, damit schreiben wir Geschichte und solche Sprüche. Ne? Mhm.
Im Prozess hat das Gericht jetzt ja bewusst auf Abschreckung verzichtet und stattdessen auf erzieherische Maßnahmen gesetzt. Wie ist dieses Urteil einzuordnen? Also ist es typisch für Jugendstrafen, dass jetzt eher mit Arbeitsauflagen da bestraft wird oder ist das überraschend milde?
Ja, schon. Das ist schon eher typisch. Also es ist milde, wenn man jetzt so auch diese drei Veranstaltung ist das falsche Wort, diese drei Krawalle gesehen hat, das ist schon was viele in der Bevölkerung sicherlich auch verstört hat, wo auch viele sagen, so, da muss doch irgendwie Gerechtigkeit geschaffen werden, da müssen die Täter doch hart bestraft werden. Wenn man jetzt mal guckt, was ist tatsächlich passiert, es ist zum Glück niemand schwer verletzt worden. Ne? Also die beiden Knalltraumata beim Bürgermeister und Ordnungsamtsleiter, von denen wir übrigens jetzt erst erfahren haben, da wusste ich bisher gar nichts davon. Das waren so die einzigen Verletzungen, die da entstanden sind. Zum Glück ist also wirklich nichts passiert. Sachbeschädigung, klar, brennende Einkaufswagen und was da alles an Papier angezündet wurde. Es hätte einiges passieren können, ist zum Glück nicht passiert. Das ist natürlich auch strafmildernd, wenn niemand verletzt worden ist, ne? Mhm. Aber die Absicht war schon enorm und ich denke mal, dass ich habe ja mit dem Richter, also das ist der Amtsgerichtsdirektor, der Andreas Wingert, ich habe nachher mit ihm gesprochen, weil der Prozess war ja nicht öffentlich und er sagte, ja, die Jugendlichen haben auch überzeugend klar machen können, dass sie das heute ganz anders sehen und sagten, ja, wir haben uns da verabredet, wir können uns das selbst gar nicht so richtig mehr erklären. Das war so eine Dynamik, so im Chat, Gruppendynamik, das hat sich hochgeschaukelt. Und er sagte, die Sozialprognose ist gut. Natürlich sind da nachher Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe, also fünf Frauen von der Jugendhilfe haben sich dann da speziell mit einigen dieser Jugendlichen befasst und die auch dann massiv begleitet und denen schon gesagt, so geht's nicht, ne? Und die Sozialprognose ist wohl ganz gut. Also die sind entweder in der Schule oder in Ausbildung und wollen das auch so abschließen, ne? Und einige haben schon freiwillig Arbeitsstunden geleistet. Einer hat schon gesammelt, der wollte also Schmerzensgeld zahlen. Der muss auch Schmerzensgeld zahlen, weil er in der Ausbildung ist. Also der soll jetzt seine Ausbildung nicht für irgendwelche Arbeitsstunden lange unterbrechen. Mhm. Und der wird auch 1.000 Euro zahlen. Der Bürgermeister und der Ordnungsamtsleiter wollten die nicht haben. Jetzt geht die Summe an den Verein Intercent, der sich um Integration kümmert. Und da passt das eigentlich auch, diese Zahlung, finde ich, ja. Ja, also es kommt noch eine Strafe dazu, die hast du nicht erwähnt. Die müssen auch in die Jugendarrestanstalt Bottrop, genau. Mhm. Die mal so für ein Wochenende besuchen und da auch einen Bericht drüber schreiben und sich das mal angucken. Das ist nämlich die nächste Station. Wenn die noch mal was machen, wenn da noch mal was passiert und das geht in Richtung Körperverletzung, Böller, Wurf oder sowas, ne, dann werden die sich dort wiederfinden und hoffentlich wird die jungen Männer, das sind nämlich alles junge Männer, das beeindrucken. Einer war nicht dabei, der ist 12 und der die Strafmündigkeit beginnt ja erst ab 14. Und der konnte gar nicht vor Gericht erscheinen.
Also wird doch so ein bisschen auf Abschreckung gesetzt, wenn die schon mal so ein bisschen Gefängnisluft schnuppern müssen.
Natürlich, ne? Ja, aber man hat halt gesagt, ne, also Gefängnisstrafe, das wäre da jetzt zu hart. Es ist ja auch so, dass das Rachegedanken oder solche Erwägungen, was ist das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung oder Abschreckung, das spielt im Jugendstrafrecht keine Rolle. Gerade dieser Aspekt, Abschreckung soll es eigentlich von künftigen Taten sein, aber nicht, nicht eine generelle Abschreckung, so wie im Erwachsenenstrafrecht. Ne? Mhm. Und wichtig ist eben, dass weitere Straftaten verhindert werden und dass die Sozialprognose günstig ist. Und das ist halt so typisch. Und das Jugendschöffengericht hat da eben so ein jugendtypisches Verhalten gesehen, wo sie gesagt haben, ja, vielleicht werden die sich schon als Erwachsene da anders verhalten.
Mhm. Aber die Außenwirkung war halt erheblich. Ja. Ne? Also solche Bilder hat man habe ich noch nicht gesehen vorher. Ich war also, als ich das gesehen habe, war ich echt schockiert. Ich dachte, dass jetzt haben wir eine neue Stufe erreicht. Also das erinnert so an Krawalle in französischen Pariser Vororten oder so. Also so eine Nummer, den Bürgermeister mit Knaller beschmeißen. Mhm. Also ich meine, wir haben alle Scheiß gemacht früher. Also da will ich mich nicht ausnehmen oder so. Aber so eine Nummer, also da stehen Feuerwehrleute, eine ganze Einheit, da steht Polizei und alles. Und dann schmeißen die da mit Knallern, also minutenlang und auch stundenlang teilweise und 2-3 Jahre hintereinander, da muss man sich auch schon fragen, warum lässt man sich das bieten von so ein paar Jugendlichen? Warum greift man da nicht, also das sind auch so die Kommentare gewesen dann in Social Media. Die Leute waren fassungslos. Wie kann denn sowas sein, dass sowas da so abgeht? Ne? Und wenn jetzt die Sozialprognose so aussieht und die Strafen, die man hört, dann vielleicht wirken, dann ist ja gut. Ne? Aber die Außenwirkung, die diese Jungs da ausgelöst haben, also wir hatten Hubschrauber da über dem Gelände und massenhaft Polizei, das gab es vorher nicht. Also wüsste ich nicht.
Also da gebe ich dir recht, also diese Szenen waren schon verstörend so. Ne? Du erwartest ja nicht, wenn du da ganz normal im Bus sitzt, dass da plötzlich brennende Einkaufswagen in deine Richtung geschoben werden. Und warum schnappen sie die nicht? Einfach gesagt, also beim ersten Mal hat ja niemand damit gerechnet. Da war das ja was völlig Neues. Als die Polizei da war, waren die und die Leute mitgekriegt haben, dass da Polizei kommt, die waren ganz schnell weg. Ne? Beim nächsten Mal waren sie vorbereitet und beim dritten Mal haben sie auch 12 Leute festgenommen. Aber das war erstmal auch schwierig für die Polizei, weil es war ja spät abends und da ist es ja schon dunkel Ende Oktober, in der Halloween-Nacht. Und wenn du da siehst, dass da aus so einem dunklen Raum, so aus der Planetensiedlung, die noch nicht von der Feuerwehr ausgeleuchtet ist im ersten Moment, dass da aus dem dunklen Raum Leute was machen, Böller werfen, dann wieder in Wohnungen, Garagen verschwinden, du siehst die nicht richtig. Du musst natürlich auch auf dich selbst achten als Polizist. Ne? Gehst du da in das Dunkle rein und kriegst du da sofort was ab? Also das war erstmal nicht leicht, die zu schnappen. Und ja, es ist aber wirklich ein doch guter Einsatz letztendlich, denn es ist ja auch von Polizei und Feuerwehr zum Glück niemand verletzt worden, auch von den Jugendlichen nicht. Ne? Klar hat man die da ein bisschen ne, auf den Boden geworfen und den Handschellen angelegt, aber also so letztendlich ist nichts passiert. Und ja, das Verstörende waren vielleicht auch die Masken, die da getragen wurden. Ne? So ja. Halloween Born to Die Masken und sowas. Ne? Das macht schon Angst, wenn man Leute nicht so von Angesicht zu Angesicht sieht, wenn die sich so auch noch Horrormasken aufsetzen. Und das wäre ja auch schwierig gewesen, die zu überführen im Gericht. Der Richter hat ja gesagt, das ist ja auch strafmildernd zu werten. Wenn die nicht gestanden hätten, wer weiß, ob wir den Haupttäter, der eine Maske getragen hat, ob wir den überhaupt hätten überführen können. Da wären sicherlich mehrere Prozesstermine nötig gewesen. Das hätte auch den Staat und das Gericht eine Menge gekostet, und das muss man schon den Tätern anrechnen, dass sie es einfach gestanden haben.
Jetzt waren ja die Halloween-Krawalle oder jetzt der Halloween-Prozess auch nicht das einzige Thema, über das du berichtet hast im Rahmen der Jugendgewalt, sondern du hast auch schon über die Gewalt an Schulen berichtet.
Genau, und was daraus ich hatte im Oktober, November über 3 Fälle berichtet. Das war nämlich so, dass 3 Familien uns kurz nacheinander aufgesucht haben in der Redaktion und gesagt haben, nee, also so geht's nicht weiter hier an unserer Schule, da ist das und das passiert. In 2 Fällen waren es junge Mädchen, die über Gewalt berichtet haben, in einem Fall ein Junge, und dieser Junge ist wirklich schon heftig zusammengetreten worden. Also der Täter hat ihn zu Boden geworfen, dann hat er sich da ist er unglücklich gefallen, hat sich da wohl was gebrochen, und der Täter hat dann auch noch in die Wunde und da, wo es weht hat, nachgetreten. Also ich habe das selbst gesehen, die Röntgenaufnahme. Der Junge hat mehrere Schrauben da im Bein, und die müssen jetzt hier im März rausoperiert werden. Das war schon heftig. Und dieser Fall wird auch angeklagt. Das wird also dem nächsten Termine auch am Amtsgericht geben. Wir sind bei allen 3 Fällen auf dem Laufenden, und ich werde jetzt in den nächsten Tagen, werde ich da wieder drüber berichten, was aus diesen 3 Fällen eigentlich geworden ist. Mhm. In 2 Fällen haben die Schüler auch die Schule verlassen, weil sie gesagt haben, das geht so nicht weiter. In einem Fall ist das Mädchen, das da gemobbt und auch attackiert wurde, ist gewechselt in die Parallelklasse, fühlt sich dort sehr wohl. Also sie ist an der Schule geblieben. Und da ist das ganz gut ausgegangen. Ja, also wie gesagt, ich werde das zeigen, wie auch Behörden, wie die Polizei ermittelt hat, wie die Staatsanwaltschaft reagiert hat, und ja, welcher Prozess dann letztendlich auch am Amtsgericht zu erwarten ist.
Ja, sind auf jeden Fall schwere Themen, also Urteile nach Gewalt, verletzte Jugendliche, verunsicherte Eltern. Mhm. Aber Mal hat ja durchaus auch was Positives zu bieten. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu etwas Erfreulichem, nämlich zu unseren Wochenendtipps. Und da geht's morgen los, am 13. März nämlich, im Theater Mal. Um 18 Uhr läuft dort Poseidon und die Plastiksee. Das ist ein musikalisches Umweltmärchen von Marie Giraud. Und ja, musikalisch geht es dabei quer durch die Operngeschichte mit Titeln von Beethoven, Mozart, Händel, Verdi und vielen mehr. Und das Ganze wird eben dargeboten auf originellen Recycling-Instrumenten aus Müll und Plastik. Wenn ihr dahin wollt, Karten gibt's noch, und reservieren könnt ihr ganz einfach über die Website des Theaters. Am Samstag wird es dann im Malerstern gesund. Von 10 bis 15 Uhr findet dort nämlich der 40. Malertag der Gesundheit statt. Auf beiden Ladenstraßen gibt es dann ganz viele Beratungs- und Mitmachangebote, also von Geburtshilfe über Pflegeberatung bis hin zu Tipps zu gesunder Ernährung, Naturheilverfahren und Bewegungsangeboten. Und außerdem gibt es kostenlose Gesundheitschecks. Und ganz wichtig, das Deutsche Rote Kreuz ist für eine Blutspendeaktion vor Ort. Die findet, oder ihr findet das DRK da von 10 bis 15 Uhr direkt am Haupteingang auf dem Kreiler Platz.
Kann man da auch wieder was begehen? Irgendeinen Darm oder eine Brust oder sowas? Das war beim letzten Mal der Fall.
Also dazu habe ich jetzt noch keine Infos, ja, okay. Aber wir werden ja auch da vor Ort sein und dann im Nachhinein.
Ja, genau. Also wenn Sie nicht wissen, was das ist, gucken Sie auf unserer Seite jetzt mal nach Tag der Gesundheit in Mal. Wir haben da ein paar Livestreams auch gemacht, sind da durch den ganzen Hammerler Stern gewandert. Ist wirklich eine tolle, sinnvolle Veranstaltung, wo man viel Infos mitkriegt über alle möglichen Gesundheitsthemen. Von Experten auch. Da sind Ärzte vor Ort, da sind Krankenschwestern, Pfleger vor Ort. Also es ist eigentlich immer eine schöne Sache.
Ja, ich war im letzten Jahr da. Das wäre das letzte Jahr gewesen. Also da konnte man tatsächlich in so eine Brust reingehen und mal gucken, wie sieht das da aus. Das war, glaube ich, auch eine Brust, wo teilweise gezeigt wurde, wie Brustkrebs auch aussieht. Nicht so schön, aber auf jeden Fall auch ein gesunder Teil war da.
Ja, und, ich war mal in so einem Dickdarm, da waren auch so die verschiedenen Knötchen da zu sehen.
Ja,
also ist interessant. Ist wirklich, und der Maler Stern hat auch auf, man kann auch shoppen gehen. Dann.
Ja. Genau, und man kann ja was dagegen tun. Das ist ja heute zum Glück nicht mehr unheilbar. Und da erklären sicherlich die Ärztinnen und Ärzte, was man da machen kann.
Ja. Ansonsten startet am Samstag das Malerdebüt mit der Neuen Philharmonie Westfalen als neuem festen Orchesterpartner. Da ist der Konzertbeginn um 19 Uhr im Theater Mal und mit dabei sind gleich mehrere preisgekrönte Nachwuchsmusikerinnen und Musiker. Und ja, Karten dafür bekommt ihr entweder online oder im i-Punkt der Stadt. Und wer lieber tanzen möchte, der sollte den Westfalenkrug in Drever besuchen. Dort findet am Samstag nämlich ein Vinylabend statt. Ab 20 Uhr legt DJ Stefan da 70er und 80er Jahre Sounds auf und der Eintritt kostet 3 Euro. Und zu guter Letzt am Sonntag wird dann beim Spielenachmittag noch gewürfelt, gemischt und geknobelt. Und dieser Spielenachmittag findet ab 15 Uhr im Europäischen Friedenshaus an der Kampstraße 2E statt. Neben Gesellschaftsspielen ist dann auch eine Doppelkopfrunde geplant und für 5 Euro Eintritt gibt es dann auch Waffeln, Kaffee und Tee gleich mit dazu. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Das war Mahlzeit für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gern und empfehlt ihn weiter. Besucht uns auch gern auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr Hinweise, Themenvorschläge oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail an mzredaktion@medienhaus-bauer schreiben. Da freuen wir uns auf jeden Fall dann darauf, von euch zu lesen. Ansonsten, ja, danke Patrick.
Gerne.
Danke Heinz-Peter.
Ja, gerne.
Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut, kommt gut durch die Woche und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge nächste Woche. Ciao.
Tschüss.